Jesus ist immer wieder auf den Titelblättern der Zeitschriften. Der beschäftigt Menschen. Wenn man Jugendliche fragt, was sind eure Vorbilder, was sind eure Idole, was sind die, mit denen ihr euch identifizieren könnt, da steht an Nummer 1 und 2 und 3 stehen meistens irgendwelche Typen, die ganz schnell oben sind, die dann ganz schnell wieder unten sind. Aber Jesus ist, seit solche Umfragen gemacht werden, unter den ersten dreien. Seltsam. Dieser Jesus, der scheint zu faszinieren. Und wenn man sich dann mal mit Leuten unterhält und fragt, wer ist dieser Jesus, wer war dieser Jesus, da kommen alle möglichen Antworten. Jesus war ein großer Weiser. Er war der Mann, der, man muss sich das mal vor Augen halten, der hatte Erlebnisse mit der römischen Armee und sie konnten ihn nie festnageln. Wenn man diese kleinen Gleichnisse liest, wie genial der geantwortet hat, der war einfach unglaublich weise. Ja, habt ihr schon mal gehört? Spricht was dafür, klar. Oder der Islam sagt sogar, Jesus war ein Prophet. Isa taucht im Koran auf. War ein Prophet. Die Moslems sagen, Jesus war ein Prophet. Gut, Mohammed war etwas größer, aber Jesus war ein Prophet. Jesus war der einzige Prophet, der Wunder getan hat, sagt der Koran. Das ist eine Frage. Was noch? Gibt Leute, die sagen, Jesus war ein Aussteiger. Ja, der war der Erste, der dem Establishment die Stirn geboten hat und gesagt hat, Schluss hier, will doch alles nichts davon wissen. Was braucht ihr so viel Geld, was braucht ihr so viel Zeug? Und der dann rausgegangen ist und der den Vögeln gepredigt hat und den Menschen auch, wenn welche da waren. War das Jesus? Das ist eine Frage. Oder was haben wir denn sonst noch? Die Sanftmut persönlich. Es gibt viele Dinge, wenn man Menschen fragt. Aber meistens, wenn ich mich mit Leuten unterhalte darüber, wer war Jesus, dann kommen solche Sachen, ne? Der war sanftmütig, der war weise. Das war ein, wenn es damals den Humanismus schon gegeben hätte, das wäre der perfekte Humanist gewesen. Der hatte Liebe für die Menschen. Er hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr mal miteinander nett umgeht und so weiter. Ja, ist die Frage, ob das so stimmt, ne? Wer war Jesus? Ist auch die Frage, ob die Frage überhaupt richtig gestellt ist. Wer war Jesus? Naja, gut. Wenn ich wissen möchte, wer jemand ist, wenn ich wissen möchte, wer das hier ist, wen frage ich dann? Was? Ihn? Du meinst, ich frage nicht einfach ihn? Du meinst, ich sollte die Eltern fragen? Auch eine gute Sache, da kriege ich sogar ein sehr realistisches Bild. Ihn selber, ja. Viele Leute finden raus, wer Jesus ist, einfach dadurch, dass sie irgendjemand fragen. Ja. Einen Lehrer, einen Religionslehrer, der muss sich ja auskennen mit der Sache. Ne? Und dann wird gefragt und diskutiert und dann kommt man eigentlich zu nichts, weil 5 Religionslehrer, 6 Meinungen, habe ich ausprobiert. Na gut, also wir fragen ihn. Dieser junge Mann da in der ersten Reihe hat was ganz Intelligentes gesagt. Wir fragen ihn selbst. Wir fragen denjenigen selbst oder wir fragen seine Eltern. Ja, wie können wir Jesus fragen? Es gibt da das Wort Gottes. Es gibt die Bibel. Der eine oder andere sagt, diese alten Geschichten, dieses unzuverlässige Ding, aber das stimmt nicht. Wissenschaftler sind sich mittlerweile einig, das ist das Beste, am besten und am sorgfältigsten überlieferte Buch in der Geschichte der Menschheit. Ja, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, aber die Leute, die sagen, das hier, das sind Märchen und vielleicht eine kleine Anekdote, so im 18. Jahrhundert, da sagte man auch, das sind alles Märchen und Geschichten, weil man hatte die Völker, die da drin beschrieben sind, noch nicht wieder entdeckt. Und dann kam einer und hat gesagt, jetzt gucken wir doch mal nach, wo diese, wie heißen die, Assyrer, wo die zu Hause waren. Und er hat die gefunden, genau da, wo es beschrieben war. Also, dieses Buch ist mit am zuverlässigsten überliefert. Und wenn wir da reinschauen, dann finden wir ein paar Sachen raus über dieses Wer war Jesus, die uns vielleicht weiterhelfen. Wie gesagt, 80% der Deutschen glauben, Jesus war ein großer Weiser, er war ein sehr, sehr intelligenter Mann und er wusste, was gut und was falsch ist. Er hat einen moralischen Standard aufgelegt, der ganz erstaunlich ist. So. Da gibt es viele kleine Begebenheiten, in denen erzählt wird. und in denen Jesus selbst sagt, wer er ist oder was er ist. Und einmal, da hat er mit den Juden diskutiert. Und die Juden, die haben gesagt, ja, Abraham, das war so ein Mensch, der 2000 Jahre früher lebte, Abraham, der hat dies, das und jenes getan. Und die wollten Jesus damit widerlegen. Und dann sagt Jesus was ganz Erstaunliches. Weiß jemand, was er sagt? Er sagt, Abraham wollte meine Tage sehen und er sah sie und er wurde froh. Und sie sagten, was? Du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und du behauptest, du hast Abraham gesehen? Und da sagt Jesus, wahrlich, Amen, ich sage euch, nichts steht so fest wie die folgende Aussage, ehe Abraham gemacht wurde, war ich. Da sagt Jesus, ich bin vor Abraham da gewesen. Ich bin mindestens 2000 Jahre alt. Das heißt, die Frage, die ist nicht, wer war Jesus, sondern wer ist Jesus? Wenn Jesus sagt, ich bin von Anfang an, ich bin mit Gott gewesen und ich bin bis zum Ende der Zeiten und in Ewigkeit, dann ist das eine ganz andere Frage. Dann ist das nicht mehr diese historische Persönlichkeit, die vor 2000 Jahren mal gelebt hat, sondern dann ist das eine ganz andere Frage. So, also wer ist Jesus? Jetzt gucken wir da mal rein, was der so über sich selbst sagt. Da sagt er beispielsweise, nee, das ist zu hart, das mute ich euch jetzt noch nicht zu. Ja. Jesus wurde von Pharisäern auch mal verhört gegen Ende seines Lebens. Und da sagte er gar nichts. Und dann sagte der Hohenpriester zu ihm, das steht im Matthäusevangelium, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Oh. Ich beschwöre dich, dass du sagst, ob du der Christus, das ist ein Fachausdruck, ob du der Mensch gewordene Gott bist. Und Jesus sagt zu ihm, du sagst es. Aber ich sage euch, von jetzt ab werdet ihr mich zu Rechten Gottes in Kraft sehen und kommen auf den Wolken des Himmels. Da sagt Jesus, ich bin Gott. An einer anderen Stelle, da sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nicht sterben. Hallo, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Das stellt diese ganze Diskussion auf eine etwas andere Ebene um. Wenn ich jetzt diskutieren muss, ob ich ein guter Mensch bin, dann guck dir, was ich mache und was ich rede. Und dann sagt ihr vielleicht, naja gut, der ist nicht so schlecht, aber der ist auch nicht so gut. Ja? Wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ja, liebt einander, tut Gutes, einer, der dem anderen was weggenommen hat, der soll dem auch wieder zurückgeben, da kann man noch sagen, ja gut, das ist so ein moralisch netter Mensch, ja, das ist ein guter Mensch. Aber wenn jemand daherkommt und sagt, wisst ihr, ich bin der Sohn Gottes, ich bin Gott. Ich bin auf die Welt gekommen und ich bin Gott. Wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird in Ewigkeit nicht mehr hungrig sein. Wenn so jemand kommt und das sagt, dann haben wir genau zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, es handelt sich um einen völlig durchgeknallten Idioten, um einen Spinner, richtig? Hallo? Das ist doch nicht kein großer Weiser, kein Aussteiger, kein moralisch hochstehender Mensch. Die eine Möglichkeit ist, der Mann ist auf der gleichen Ebene eines Menschen, der behauptet, er sei ein hartgekochtes Ei. Völlig durchgedreht. Die andere Möglichkeit ist, dass er das tatsächlich ist. Aber dazwischen existiert für mich nichts. Ich komm nicht mit dieser Ausrede davon, ja, er war die Sanftmut persönlich und ja, er war ja sowas wie der erste Hippie. Hätte es damals Joints gegeben, wahrscheinlich wäre er groß im Geschäft gewesen. Damit komme ich nicht durch. Wenn er sagt, ich bin der Sohn Gottes, dazu bin ich gekommen. Wozu ist er gekommen? Steht im Lukas-Evangelium. Der Sohn Gottes ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Um Leben zu geben. An einer anderen Stelle sagt er, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, damit die Menschen ewiges Leben haben können. Also, deine Grundentscheidung ist nicht, war er ein großer Weiser oder war er ein sehr großer Weiser, sondern die Entscheidung, vor der jeder Mensch im Lauf seines Lebens mindestens einmal steht, ist, war Jesus ein Irrer oder ist er der Sohn Gottes? Dazwischen gibt es nichts. Das hat natürlich Auswirkungen. Beziehungsweise wäre das dann mal der richtige Moment, um über das Kreuz zu sprechen. Wozu war dann dieses Kreuz da? Wozu musste das Kreuz sein? Wenn wir jetzt so weit sind, dass wir sagen, okay, da ist dieser Mensch, der ist auf die Welt gekommen, der hat von sich selbst Aussagen getroffen, die ganz erstaunlich sind. Er hat die Aussagen auch noch bestätigt. Es gibt 500 Zeugen davon, von seinen Wundern an einem einzigen Tag. Das sind keine Fakes, das sind keine Geschichten, die man im Nachgang hätte fälschen können und dann unters Volk mischen können, sondern Lord Darlington, der Oberrichter Englands, hat sich mal die Mühe gemacht, einen Indizienprozess anzustrengen und hat alles gesammelt. Bibel, alles außerbiblische, was er kriegen konnte, historische Belege, alles, und hat gesagt, und jetzt mache ich einen Indizienprozess. Und kam zu der Schlussfolgerung, es gibt keinen Zweifel daran, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er Wunder getan hat und dass er auferstanden ist. Einfach aus Prüfung der historischen Belege raus. Na gut. Wozu musste dann dieses Kreuz sein? Wir haben das gesehen. Im Leben eines jeden Menschen schiebt sich von Geburt an etwas dazwischen. Zwischen Jesus und diesen Menschen. Wenn du ganz gut angefangen hast, du hast super angefangen, du hast gebetet, schon als kleines Kind, oder auch nicht. Aber irgendwo an einer Stelle deines Lebens, da hat sich irgendwas dazwischen geschoben. Und dann hat sich noch etwas mehr dazwischen geschoben. Und dann hat sich noch mehr dazwischen geschoben und noch mehr. Jesus hat nie aufgehört, dich zu lieben. Er hat nie aufgehört, um dich zu kämpfen. Er hat nie aufgehört, er hat nie aufgegeben. Aber Dinge haben sich zwischen ihn und zwischen dich geschoben. Es gibt verschiedene Menschen, es gibt verschiedene Stadien. Gottes Lösung dafür war dieses Kreuz, dass Gottes Sohn nicht nur auf die Welt gekommen ist, um zu demonstrieren, hallo, ich bin perfekt, sondern hallo, es ist möglich für dich, zurückzukommen in diese Beziehung zu mir. Die Dinge, die sich zwischen dich und mich geschoben haben, sagt Gott, aus dem Weg zu räumen. Also zum einen, da diese Entscheidung, ein Idiot oder Gottes Sohn, ein Verrückter oder Gottes Sohn, und nimm das mit nach Hause und denk drüber nach. Aber nicht mehr auf dieser Ebene, naja, gut, ein Weiser, Religionsstifter, irgendwas, sondern entweder oder. Und auf der anderen Seite dieses Gegenmittel. Gegen die Dinge, die sich zwischen den Menschen und Gott geschoben haben. Ich weiß nicht, was das in deinem Leben ist. Und ich weiß sehr gut, was das in meinem Leben alles war. Aber ich weiß, dass an diesem Kreuz, an das der Sohn Gottes gegangen ist, dass an diesem Kreuz alles, was ich falsch gemacht habe, vernichtet wurde, besiegt wurde, reingewaschen wurde. Ich wurde reingewaschen. Es gibt Menschen, die stehen von ferne und die überlegen sich. Die schauen sich das Kreuz an und die sagen, okay, möglicherweise, vielleicht ist das ein Weg. Und ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken. Nicht zu schnell zu sagen, oh ja, prima, super, tolle Sache, sondern ja, ich habe jetzt verstanden, ich stehe vor einer Entscheidung. Ich habe auch verstanden, Sohn Gottes, oder, aber ich weiß nicht genau. Ja, bitte, nimm dir Zeit und such hin. Es gibt Menschen, die sind näher dran, zu Gott zu kommen und zu sagen, ich will das haben, ich will zurück. Ich will, dass du die Sachen, ich will dieses Kreuz berühren und ich will, dass die Sachen, die zwischen dir und mir stehen, dass die aus dem Weg geräumt werden. Da werden wir nachher dafür anbieten, mit dir zusammen zu beten. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Wir Deutschen sind da immer so ein bisschen sehr zurückhaltend, ja, ist ja alles Privatsache. Nicht wirklich. Es gibt viele Menschen, die Interesse daran haben, dass es dir gut geht, nicht nur Gott. Also wir werden nachher hier anbieten, mit dir zusammen zu beten, für verschiedene Dinge, die ich gleich nochmal erkläre. Aber du sollst einfach wissen, es ist völlig in Ordnung und es ist völlig im Wort Gottes und es war jahrhundertelang in der Kirche so und es ist auch jetzt wieder am Kommen, dass selbst die Großkirchen entdecken, es ist völlig in Ordnung und richtig, dass Menschen miteinander beten und dass Menschen füreinander beten. Also das werden wir nachher anbieten. Okay, also der Zweite, der steht davor und denkt sich, ja genau, ich hab's erlebt, was ich vorher gesehen habe in diesem Schauspiel. Dann hat sich das dazwischen geschoben, dann wollte ich Geld, aber das Geld hat mich betrogen. Dann diese Hektik, der 100-Stunden-Tag, der gefühlte, na gut, die 100-Stunden-Woche, das, was mich auffrisst und alle wollen was von mir. Und dann war das und plötzlich war ich so weit weg, ich habe keine Ahnung, aber ich will zu diesem Gott kommen. Und dann gibt's noch eine dritte Gruppe, nämlich die, die dort waren und die gesagt haben, ja, das ist toll, das ist schön und richtig, aber die dann weitergegangen sind. Und dann hast du dich von Gott ein Stück weit entfernt. Und zwischen dir und dem Kreuz stehen Dinge. Ja, das gibt es genauso. Und das sind die drei Gruppen. Nein, zwei davon. Die dritte, die hatte ich ja gebeten, dass sie das mit nach Hause nimmt und überdenkt. Aber das sind die zwei Gruppen, für die wir anbieten zu beten. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist eine Aussage, die Jesus über sich getroffen hat. Eine andere Aussage war, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Selbst wenn er stirbt. Wer lebt und glaubt an mich, der wird nicht sterben. Natürlich wissen wir, dass dieser Leib stirbt, aber danach kommt was. Glaubst du das? Und dann hat die Frau gesagt, die er gefragt hat, ja Herr, ich glaube, dass du Gottes lebendiger Sohn bist, der in die Welt gekommen ist. Wenn man das von Herzen glaubt, dann wird man gerettet. Dann wird man gerettet, was ist das denn? Dann kommt man in diese Verbindung mit Gott. Dann kommt man in das, wofür man von Anfang an geschaffen war. So. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Ich werde jetzt kurz beten und dann bitte ich vielleicht Tobi, dass er nochmal ein bisschen Musik macht. Und dann werden wir hier vorne anbieten. Gebet einmal, sagen wir mal, eher links von euch aus gesehen. Für diejenigen, und das betrifft jeden Einzelnen hier, der schon mal eine Beziehung zu Christus hatte oder der auch hier regelmäßig in diese Gemeinde kommt. Hallo? Der regelmäßig in diese Gemeinde kommt, aber du hast gemerkt, da steht irgendwas. Irgendwas versucht mich abzuhalten, irgendwas versucht mich rauszuziehen, irgendwas drängt mich permanent ab und ich weiß nicht genau, wie ich dem Herr werde, aber ich will es gerne. Herzlich eingeladen. Hier sind Menschen, die mit dir zusammen beten und dann gibt's da eine Veränderung. Und wenn du sagst, das war jetzt für mich genau das, was ich gebraucht habe, um mich zu entscheiden, dass ich diese Beziehung mit diesem Jesus aufnehmen möchte. Dann komm auch nach vorne, mit mir so auf die Seite. Ich bitte das Gebetsteam auch mit nach vorne zu kommen. Das sind die Menschen, die, ja, sagen wir mal, eine zum Teil pastoral, seelsorgerliche Ausbildung haben oder wie auch immer und die gerne mit euch beten. Und die Ältesten, das sind diejenigen, die in der Gemeinde Verantwortung tragen, ebenfalls. So, also was wir jetzt machen ist, Angebot für Gebet. Die Menschen kommen bitte nach vorne, die ich genannt habe. Und noch ein bisschen Musik und alles Weitere hat dann Petra in der Hand. Ich spreche aber vorher noch ein kurzes Gebet. Vater, danke dafür, dass du den Sohn gesandt hast. Und dass der Sohn gekommen ist, Jesus, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Danke für deine Liebe. Danke, dass du das klar vor unser Herz stellst, dass die Dinge, die sich zwischen dich und uns geschoben haben, nicht länger da sein müssen. Bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt kommst und dass du das bei uns bezeugst, bei jedem Einzelnen, da wo er steht, dass du zeigst, hier, du bist so und so weit weg, überstürz nicht, sondern überschlag die Kosten und denk drüber nach. Hier, du bist dicht dran, bitte komm doch, komm und lass dich von Gott lieben. Lass dich von Gott lieben, lass zu, dass seine Arme, seine ausgestreckten Arme dich finden und dich zurückkriegen. Und genauso die, die sagen, ja, ich sehe, dass in meinem Leben so viel ist, was versucht, mich abzudrängen. Ich habe diese Beziehung zu Gott, aber ich weiß, dass sie angegriffen ist. Bitte komm du, Herr, gib dir neue Hoffnung und zeig du auf, dass es Nähe zu dir gibt und dass deine Liebe alles ist, was wir jemals gesucht haben. Und viel mehr. Ja, Amen.